DW Menschen und Märkte.
Bangen um die Brexit-Beute. Die EU-Agenturen aus London suchen eine neue Heimat. Elektromobilität oder doch Diesel? Es gibt noch andere Optionen, meint Autoexperte Roland Bahr. Große Pläne, keine Taten. Eigentlich sollen die von der Ölförderung verseuchten Landstriche in Nigeria gereinigt werden und überranntes Mallorca. Wie die Einheimischen mit dem Ansturm der Touristen umgehen. Das sind die Themen unseres Podcasts am Montag. Am Mikrofon begrüßt sie Insa Wrede. Montag um Mitternacht endet die Bewerbungsfrist. Bis dann können sich EU-Staaten für den Sitz der EU-Agenturen bewerben, die zurzeit noch in London zu finden sind. Im Zuge des geplanten Brexits sollen die Europäische Arzneimittelagentur und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde aus Großbritannien wegziehen. Eins steht bereits fest: Die Konkurrenz für deutsche Städte ist groß und sie lässt sich so einiges einfallen, um für sich zu werben, wie Kai Küstner berichtet.
So mancher EU-Staat greift ziemlich tief in die Bewerbungstrickkiste. Die Regierung der Niederlande etwa ließ sich ein Eigenwerbevideo einfallen, das nicht durchgängig ernst gemeint ist. So versuchen die Holländer, die Mitarbeiter der noch in London angesiedelten EU-Arzneimittelbehörde unter anderem damit ins Land zu locken, dass die ganz gewiss keinen Kulturschock zu befürchten hätten. Wir sind gar nicht so viel anders, heißt es in dem Video.
After all, we're not that different.
Und dann weiter: Wir haben auch eine sehr elegante Königin und mögen Fish and Chips.
We also have a very stylish queen and enjoy fish and chips.
Im Wettstreit darum, wer die Europäische Arzneimittelbehörde samt ihrer fast 900 Mitarbeiter bekommt, hat der deutsche Bieter Bonn jedenfalls jede Menge Konkurrenz. Mehr als die Hälfte der EU-Staaten hatte sich bereits Mitte Juli beworben, wie aus einer Liste hervorgeht, die dem ARD-Europa-Studio Brüssel vorliegt. Deutlich weniger Städte buhlen um die ebenfalls noch in London angesiedelte EU-Bankenaufsicht. Doch das heißt nicht, dass Frankfurt als Bieterstadt den Sieg bzw. die Agentur bereits in der Tasche hätte. Warschau, Wien, Prag, Paris – so heißen einige der prominenten Konkurrenten. Und jetzt geht das Rennen ja erst so richtig los.
Es gibt ja fast kein Land, das nicht Kandidat ist,
witzelte unlängst Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dessen Land sich ebenfalls um die Bankenaufsicht bemüht. Als nächstes ist nun die EU-Kommission dran, die alle Angebote prüft und bis Ende September eine Bewertung abgibt. Im Oktober führen dann die Europaminister eine politische Diskussion über das Thema. Im November schließlich wird abgestimmt, in einem Verfahren, das ein wenig an den Eurovision Song Contest erinnert. Jedes EU-Land hat im ersten Wahlgang das Recht, 6 Punkte an die einzelnen Bewerber zu verteilen. Ein Verfahren, auf das sich auf dem EU-Gipfel im Juni die Staats- und Regierungschefs einigten. Dass wir uns so schnell darauf verständigen konnten, beweist abermals unsere Einigkeit und den gemeinsamen Willen, die Unsicherheit, die der Brexit mit sich bringt, zu verringern, erklärte damals EU-Ratspräsident Donald Tusk. Doch schon bei der Diskussion über das Auswahlverfahren hatte es hinter den EU-Kulissen zuvor heftig rumort. Es ist daher kaum zu erwarten, dass bei der endgültigen Entscheidung alles harmonisch zugeht.
EU-Agenturen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Das war ein Beitrag von Kai Küstner. Am Mittwoch treffen sich die Vertreter der deutschen Autoindustrie mit Politikern, um über die Zukunft der Branche zu reden. Dieselskandale, Kartellverdacht. Die Autobranche steht am Pranger und muss einiges tun, um diese Krisen mit möglichst wenig Blessuren zu überstehen. Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer meint dazu:
Ein Gipfel für die Zukunft wäre ein Gipfel, bei dem man mitteilt, dass man aus dem Diesel aussteigt, dass man Dieselsubventionen beim Kraftstoff nicht mehr in die Zukunft trägt, dass man das Geld nimmt, um die Ladeinfrastruktur aufzubauen, dass man der Industrie ein klares Signal gibt, ab wann nur noch Elektroautos zugelassen werden, so wie in Norwegen, so wie in Frankreich, so wie in England.
Auch andere Autoexperten und manche Politiker plädieren dafür, künftig auf Elektromobilität zu setzen. Dagegen halten die Autobauer weiterhin am Diesel fest. Professor Roland Bahr von der Technischen Universität Berlin sieht noch eine andere Lösung für die Zukunft, wie er in einem Interview mit meinem Kollegen Klaus Ulrich erläutert. Die Diskussion Dieselmotoren versus Elektromobilität sieht der Spezialist für Verbrennungsmotoren dagegen skeptisch.
Weil die Diskussion überhaupt völlig unehrlich geführt wird. Da gibt es irgendwelche Einzelinteressen und Einzelansätze. Was fehlt, ist der Gesamtblick aufs Ganze. Ich will mal so ein paar Zahlen sagen. Das, was der Mensch an Treibhausgasen erzeugt, davon sind 4% durch Pkw-Straßenverkehr verursacht. Und wir tun jetzt so, als Elektromobilität alles lösen. Das ganze Thema hängt an der Energiewende. Und wir haben zentrale Fragen der Energiewende nicht gelöst. Und jetzt wollen wir uns vom Verbrennungsmotor verabschieden, obwohl wir keine Alternative dazu haben.
Wie steht es mit der Feinstaub- bzw. Stickoxid-Diskussion, die ja jetzt im Moment sehr hochkocht anlässlich des Dieselskandals?
Ich habe explizit von Treibhausgasen gesprochen, zu denen ja auch Methan gehört. Und Methan ist deutlich schwieriger als Treibhausgas, als CO2. Und das entsteht eben auch zum Beispiel in der Landwirtschaft sehr viel. Was den Dieselmotor angeht, das ist eine Diskussion, die wirklich elendig ist und hier auch leider von der Realität gelöst ist. Die Industrie inzwischen als in Anführungsstrichen böse gesehen wird und man ihr nicht mehr glaubt. Aber Fakt ist, dass die heutigen Dieselmotoren, die zwei Benchmark-Motoren, die es eigentlich gibt, einer ist von Volkswagen und einer ist von Daimler, die sind extrem sauber. Die haben weniger Rußemissionen als normale Ottomotoren, weil sie Partikelfilter haben. Und die haben ein Niveau von sehr geringen Stickoxidemissionen. Und es ist viel falsch gemacht worden in der Vergangenheit. Aber die heutigen Motoren sind extrem sauber.
Sie meinen also, die technischen Voraussetzungen werden gegeben, sie müssen nur umgesetzt werden?
Naja, das ist eine Übergangsphase. Die alten Motoren haben sich an der Gesetzgebung orientiert und die war auch nicht sauber definiert. Das war häufig das Problem. Aber die sind ja weiterentwickelt worden. Und die heutigen neuen Motoren, die Sie jetzt kaufen können, die ganz neuen Motoren, die sind wirklich sehr sauber. Wir haben halt noch Altlasten, die wir mit uns rumschleppen.
Wie stellen Sie sich denn insgesamt die Mobilität der Zukunft vor?
Ja, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir in 100 Jahren uns lange nicht mehr so fortbewegen können wie heute. Dem muss man sich stellen. Die Energiewende ist, wie gesagt, nicht gelöst. Wenn wir den Transport auf den deutschen Straßen, den wir heute mit Benzin und Diesel lösen, wenn wir das elektrisch machen wollten, bräuchten wir ein Pumpspeicherkraftwerk, das so groß ist wie das Saarland. Und das haben wir nicht. Da kann man uns mit Norwegen auch noch so lange vergleichen. Das funktioniert nicht. Wir haben keine Möglichkeit, Energie zu speichern. Das funktioniert schon heute nicht. Und wir bräuchten, wenn wir Strom in der Zukunft speichern wollen, bräuchten wir gigantische Mengen an zusätzlicher Windenergie. Meine Meinung ist, wir sollten das nutzen, was der liebe Gott uns gegeben hat. Und der liebe Gott hat uns Kohlenwasserstoffe als Speicher gegeben. Das merken wir alle an unseren Hüften. Da, wo wir Fett speichern. Das sind Kohlenwasserstoffe. Und die hat uns die Schöpfung gegeben, als Möglichkeit, Energie zu speichern. Das ist eine sehr gute Speicherung, weil sie sehr hohe Energiedichte hat. Und ich bin eher der Meinung, wir sollten nach synthetischen Kraftstoffen gucken. Das geht ja. Das ist nur auch teuer, aber das funktioniert. Und damit könnte man Energie sehr gut speichern. Und dann können wir auch damit unseren Verkehr langfristig sichern.
Zum Thema China. Für die Chinesen gelten die gleichen Probleme. Die müssten auch erstmal in der Lage sein, Ökostrom zu erzeugen und den entsprechend zu speichern. Haben Sie da eine Theorie, warum das da so propagiert wird?
Ja, die Chinesen haben Handlungszwang, weil die Städte in Emissionen ertrinken. Allerdings auch nur ein Teil kommt vom Straßenverkehr. Ein großer Teil kommt vom Heizen und ein großer Teil kommt von Staub aus den Wüsten herein. Das Problem bei der chinesischen Energieversorgung ist derzeit, dass sie im Moment 78% Kohlestrom haben. Also noch schlimmer kann man eigentlich nicht CO2 erzeugen. Wenn Sie heute ein Batteriefahrzeug in China fahren, erzeugen Sie mehr CO2, als wenn Sie mit einem Diesel- oder Benzinfahrzeug herumfahren würden. Wegen des Stroms, weil der Strom einfach so dreckig ist. Das will keiner hören. Und die haben das gleiche Speicherproblem. Wenn das Speicherproblem für Wind und Sonne nicht gelöst wird, dann haben wir keine Lösung.
Synthetische Kraftstoffe als Hüftspeck der Autobranche. Das war ein Interview von Klaus Ulrich mit Professor Roland Bahr von der Technischen Universität Berlin. Ob nun Diesel oder Benziner, konventionelle Fahrzeuge richten nicht nur dort, wo sie unterwegs sind, Schaden an. Bereits bei der Förderung von Öl leidet häufig die Umwelt. Beispiel Nigeria. Dort wird seit den 50er Jahren Öl aus der Erde gepumpt und die Umwelt verseucht. Daran war die britisch-niederländische Ölfirma Shell maßgeblich beteiligt. Nach jahrzehntelangem Leiden der Einwohner wurden die Schäden 2011 durch einen Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP offiziell anerkannt. Vor gut einem Jahr hat die Regierung Nigerias dann den Start großer Aufräumarbeiten angekündigt, die nach Schätzung des UNEP etwa 30 Jahre dauern werden. Shell unterstützt zwar die Säuberung, übernimmt aber immer noch keine Schuld. Und was ist seitdem passiert? Nicht viel, meint Alexander Göbel.
Juni 2016. Ein Lied hatten sie geschrieben für den Präsidenten, von einem historischen Tag gesungen. Endlich sollte es losgehen mit der Säuberung des ölverseuchten Landstrichs im Niger-Delta. Das Medienecho war groß. Immerhin wurde für das staatlich angekündigte Großreinemachen 1 Milliarde US-Dollar veranschlagt. Macht das Ogoni-Land sauber, so der musikalische Aufschrei. Mit einem eindringlichen Appell beschwor Mossop, die Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes, die angereisten Politiker. Wir hoffen, das hier ist nicht nur eine Zeremonie. Wir hoffen, dass jetzt wirklich die Arbeit beginnt. Doch mehr als ein Jahr später ist von Reinigungsarbeiten noch immer nichts zu sehen. Der nigerianische Senat hat inzwischen sogar eine Untersuchungskommission damit beauftragt, die Gründe für die Verzögerung zu klären. Nigerias Umweltminister Ibrahim Usman Jibril reagiert gereizt.
I'm aware of the agitation from so many quarters. People have been complaining that we are not doing anything, we have not done anything that.
Mir ist bewusst, dass die Leute sich beschweren, wir würden nichts tun. Einige reden schon von einer Schande. Aber ich kann Ihnen versichern, wir sind im Plan. Wir werden alles tun, um die hohen Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Ich sage immer, wir sollten nichts überstürzen, nur um am Ende zu scheitern.
And I always say that we are not in a hurry to fail.
Nichts überstürzen. Für die Aktivisten, die Umweltschützer und die Ogoni selbst dürfte das klingen wie blanker Hohn. Seit Jahrzehnten sind Böden, Mangrovensümpfe, Flussläufe, Fischreviere und sogar das Trinkwasser im Ogoni-Land massiv verseucht. Durch ausgelaufenes Rohöl, schlecht gewartete Anlagen und illegale Raffineriebetriebe. Technisch gesehen habe das umfangreiche Programm übrigens längst begonnen, versichert Nigerias Umweltminister. Schließlich sei das Ganze ein Mammutprojekt. Die Planungsphase sei abgeschlossen, die Ausschreibungen an Reinigungsfirmen vergeben, es würden Mitarbeiter geschult, sie seien nun mit Büros und Autos versorgt und Shell sei auch mit an Bord.
You can't say anybody's delaying anything now.
Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir irgendwas verzögern würden. Shell hat seine Leute in allen Bereichen dieses Säuberungsprogramms und sie haben für den Start 10 Millionen US-Dollar versprochen. Natürlich gibt es schon kritische Stimmen, die vermuten, das Geld sei längst im Behördenapparat verschwunden. Bitte schön, untersuchen Sie das. Ich habe auf jeden Fall keine Millionen eingesteckt.
I know I have not taken any 1 billion.
Eigentlich kann sich Nigerias Regierung keine Polemik erlauben, erst recht nicht im Zusammenhang mit Shell. Denn erstens hatte der britisch-niederländische Konzern früher enge Verbindungen zur Militärdiktatur Nigerias und muss sich möglicherweise doch noch wegen der Ermordung nigerianischer Umweltaktivisten Mitte der 1990er Jahre vor Gericht verantworten. Und zweitens gilt Shell als einer der größten Verursacher der Umweltkatastrophe, auch im Ogoniland. Dass man dort nun das staatliche Säuberungsprogramm mitfinanziert, dürfe nicht als Schuldeingeständnis verstanden werden, betont Shell. Zwar hat das Unternehmen bereits Dörfer mit fast 84 Millionen US-Dollar entschädigt, aber für die Lage im Niger-Delta insgesamt lehnt Shell jede Verantwortung ab. Der nigerianische Umweltaktivist Nimmo Bassi will den Ölmulti ebenso in die Pflicht nehmen wie die nigerianische Regierung. Wir haben immer verlangt, dass die gesamte Region gesäubert wird, das gesamte Niger-Delta. Ogoniland kann nur der Anfang sein. Es ist ein Symbol. Wenn dieses Projekt in Ogoni gelingt, dann können wir neue Hoffnung schöpfen, dass auch andere Teile des Deltas gereinigt werden können. Aber bis jetzt können wir leider nur feststellen, dass es weitere Lecks und damit weitere Umweltverschmutzung gibt. Das Säuberungsprogramm müsse liefern, fordert Bassi, und zwar dringend. Es müsse ein wichtiges Signal an die Ogoni sein und auch an militante Gruppen wie die sogenannten Rächer des Niger-Deltas. Durch ihre Sabotage des Pipeline-Netzes ist bereits ein Produktionsausfall entstanden von 250.000 Fass Öl pro Tag. Anschläge auf Fördereinrichtungen haben dazu geführt, dass Nigeria weit unter dem üblichen Produktionslevel bleibt. Weitere Angriffe und damit eine weiter sinkende Fördermenge kann das Land sich nicht leisten. Durch den niedrigen Ölpreis muss es bereits massive Verluste bei den Einnahmen verkraften. Die Regierung war schon letztes Jahr unter Druck und deshalb machte Nigerias Vizepräsident Osinbajo beim Startschuss zum großen Clean-up im Ogoniland so vollmundige Zusagen.
The clean-up of Ogoniland has embedded in the program.
Im Sanierungsprogramm für das Ogoniland sind Komponenten für die nachhaltige Entwicklung der Lebensgrundlagen enthalten. Es wird ein Ausbildungszentrum geben. Es werden Arbeitsplätze für junge Leute geschaffen werden.
The clean-up will ensure job creation for young people.
Die Menschen auf den verseuchten Feldern im Niger-Delta haben das gerne gehört. Ein Jahr später müssen sie nüchtern feststellen, der Ölschlamm ist noch da, das Vertrauen in die Behörden noch nicht.
Thank you, our dearest President, for remembering.
Bislang ist das Säuberungsprogramm in Nigeria eine reine Worthülse. Ein Bericht von Alexander Göbel. Wohl noch nie war es so voll auf Mallorca wie in diesen Tagen. Jahr für Jahr verzeichnet die Insel neue Touristenrekorde. Dem Wachstum scheint keine Grenze gesetzt zu sein. In dem Maße, in dem deutsche Touristen Ziele wie Ägypten, Tunesien und die Türkei meiden, strömen sie nach Spanien und insbesondere nach Mallorca. Doch auf Mallorca regt sich immer mehr Widerstand. Marc Dugger hat mit Betroffenen gesprochen.
Biel Barceló ist eigentlich ein ziemlich ruhiger, gelassener Mensch, aber beim Thema Tourismus kommt er schnell in Fahrt. Es gibt Touristen, denen es Spaß macht, das Eigentum von anderen zu zerstören, denen es Spaß macht, andere zu beleidigen, in unsere Straßen zu pinkeln und sich dort zu prügeln. Barceló wirft den Behörden vor, zu häufig wegzuschauen in El Arenal, um keinen Unfrieden zu sehen. Barceló kennt sein Viertel ziemlich gut. Er arbeitet in einem großen Hotel als Hausmeister und außerdem ist er Anwohner. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die hier wohnen und schlafen, direkt am Ballermann.
Buena noche funciona sin dormir.
Biel Barceló schläft nicht mehr, sagt er. Er hat es satt, den Lärm, die Exzesse, den Gestank. Sein Viertel mag er aber zu sehr, um wegzuziehen. Seit längerem engagiert er sich für einen Anwohnerverein. Er will Druck auf die Inselpolitiker ausüben, sie dazu bringen, dass sie ernst machen mit ihren Versprechen, aus dem Ballermann-Tourismus einen Qualitätstourismus zu machen, dass sie jene Hoteliers bremsen, die weiterhin vor allem mit saufenden deutschen Jugendlichen Geld verdienen wollen. In El Arenal werde es von Jahr zu Jahr schlimmer, auch in seinem Hotel. Jeden Tag gibt es Probleme. Musst du die Polizei rufen, zerstören sie Zimmer. Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen. Aber nicht nur Ballermann-Touristen sorgen für Ärger auf Mallorca, sondern auch andere Dinge, die mit dem Touristenansturm einhergehen. Verstopfte Straßen, volle Parkgaragen, Müllprobleme, gelegentlich auch Wasserknappheit. Und vor allem unangemeldete und damit illegale Ferienapartments. Zehntausende Touristen kommen in solchen Wohnungen unter. Die Folge: echter Wohnraum wird für die Einwohner immer knapper und damit auch teurer. Die Mieten sollen im vergangenen Jahr im Schnitt um rund ein Drittel gestiegen sein in Palma. Pera lebt in der Altstadt von Palma de Mallorca. Auch er engagiert sich für eine Anwohnerinitiative. Alle Wohnungen in diesem Haus hier sind Ferienapartments. Und in meinem Haus ebenso. Vermieter und Mieter treffen sich gar nicht mehr persönlich. Hier ist so eine Box, in der immer die Schlüssel gelegt werden und die dann mit einem Code geöffnet wird. Der Touristenansturm habe die Atmosphäre in seiner Straße sehr verändert, sagt Pera. Große Ketten hätten alteingesessene Läden verdrängt, die Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Sicher, es sei schön, dass Touristen nach Palma kommen und die Stadt beleben, aber es dürfe eben nicht zu viel werden. Wenn mich jemand fragt, was das typische Geräusch meiner Straße ist, dann muss ich sagen, der Lärm der Rollkoffer auf dem Pflaster ab 6 Uhr morgens. Das ist wirklich so. Ziemlich vielsagend, oder?
Marc Dugge über den Ärger der Bürger von Mallorca über die vielen Touristen. Das war es von der Wirtschaft am Montag. In der Technik war Gerd Georgi. Vom Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.